Shoppen, wer liebt es nicht? Egal ob Lebensmittel oder Schuhe, Autos oder Häuser, einkaufen macht vielen Menschen richtig Spaß. Aber die Art, wie wir einkaufen, hat sich massiv verändert. Und tut es noch? Wie werden wir in Zukunft einkaufen? Das ist die Frage dieser Episode. Ich nehme euch gleich mit in eine Supermarktfiliale in Düsseldorf, wo ein neues Konzept ausprobiert wird. Einkaufen, ohne dass man hinterher alles aufs Kassenband legen muss. Und ich spreche mit Marktforscherin Nadja Böhme von Factworks über die Retail-Trends der Zukunft. Schön, dass ihr zuhört. Zukunftsorte. Der Transformations-Podcast von EUREF und Rheinischer Post. Mit Helene Pawlitzki.
Im Supermarkt einkaufen, man kennt es. Man geht durch die Reihen, man wirft Dinge fröhlich in seinen Wagen oder seinen Korb und am Ende stellt man sich an der Kasse an und bezahlt. Nicht so hier in Düsseldorf am Wehrhahn. Da läuft das ein kleines bisschen anders. In dieser Filiale kann man rein theoretisch die Kasse umgehen. Wie das genau funktioniert, das erfahren wir jetzt von Jana St. Johanser, Projektleiterin Pick & Go bei Rewe. Herzlich willkommen im Zukunftsorte-Podcast.
Herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich, heute Ihnen Pick & Go erklären zu können.
Wir stehen hier in einer so auf ersten Blick ziemlich normalen Rewe-Filiale. Man sieht aber schon an der Decke, sieht es ein bisschen anders aus und auch Hinweisschilder am Eingang haben mich darauf hingewiesen. Hier wird man gefilmt, richtig?
Genau, hier wird man gefilmt für das kassenlose Einkaufserlebnis, was Sie hier haben können, nämlich mit einigen Kameras und eben auch Gewichtssensoren ist das unser Computer Vision-basierte Einkaufstechnologie und so können Sie einkaufen, ohne dass Sie nachher an der Kasse stehen müssen.
Also ich nehme mir hier praktisch so einen schönen Korb, ne?
Können Sie machen, Sie können Ihre eigene Tasche nehmen.
Ist egal?
Das ist komplett egal.
Okay, also das Geheimnis liegt schon mal nicht im Korb?
Nein. Das okay. Nicht.
Gut, und dann gehe ich hier durch die Gegend und gucke mir die schönen Sachen an und sagen wir mal, ich hätte jetzt so gerne ein paar Äpfel. Dann gehe ich hier durch die Reihen und gucke, wo finde ich denn die guten Bio-Äpfel. Hier bin ich doch an der richtigen Stelle.
Richtig.
Muss ich den abwiegen?
Genau, das sehen Sie hier an dem kleinen Schild, diesen Apfel an der Waage wiegen. Deswegen
nehmen wir
den einmal.
Okay.
Gehen vor der Waage.
Ja.
Davor. Wir haben zwei Wagen hier in dem Markt. Wir können den da drauflegen.
Okay, das weiß die Waage jetzt noch nicht, was es ist. Jetzt suche ich Obst, genau, Äpfel. Tja, wenn ich jetzt wüsste, Jonagold war das, ne? So, aha. 57 Cent, hast gezeichnet.
Genau.
Kleber drauf, packe ich in meinen Wagen.
Aufkleber mitnehmen, brauchen den aber tatsächlich nicht mehr. Es dient zu Ihrer eigenen Kontrolle.
Was passiert denn jetzt im Hintergrund?
Im Hintergrund haben die Kameras natürlich gesehen, dass Sie hier eingekauft haben, dass Sie an der Waage standen und was eingetippt haben. Und wir wissen natürlich, welchen Artikel. Dementsprechend können wir das nachher zuordnen.
Okay, spannend. Wenn ich jetzt noch ein paar mehr Artikel in meinen Korb tun würde, würden Sie das genauso machen, wenn es jetzt nicht loses Obst wäre?
Nicht ganz. Also da ist keine Systemanbindung dabei, sondern da sehen das wirklich die Kameras. Und ein weiteres Geheimnis ist hier, auch wenn die Podcast-Zuhörer das gerade nicht sehen können, die Gewichtssensoren. Das ist eigentlich, nennt man Neudeutsch Sensor Fusion, dass wir eben unterstützend Sensorböden haben in diesem Markt, die eben die Kameras unterstützen mit der Interaktion, was wird aus dem Regal genommen, wer nimmt es über eine anonymisierte Person-ID und dann haben sie die Möglichkeit, Produkte einfach rauszunehmen.
Verrückt, das heißt, in dem Moment, wo ich reinkomme in den Laden, wird mir quasi eine ID zugewiesen und die guckt mir hinterher, was ich so mache. Und wenn ich hier so eine Packung Eier aus dem Regal nehme, dann sagt die, aha, was wiegt so eine Packung Eier? Keine Ahnung, 12 mal 60 Gramm. Und wiegt das Regal sozusagen, jetzt wird gerade eine Packung Eier entnommen. Und die Kamera sagt, ja stimmt, die ID sowieso nimmt gerade Packung Eier, das haut hin.
Richtig. Und das kleine Geheimnis, was da dahinter ist, ist das 3D-Modell, was wir von diesem Markt haben. Wir wissen also auch, dass genau diese Eier hier genau an dem Ort stehen. Und deswegen können wir auch genau sagen, welches Produkt sie genommen haben und wie viel davon.
Okay, Eier brauche ich tatsächlich heute nicht, aber ich nehme mal hier so eine Packung Chips mit. Die stehen hier so nicht im Regal, sondern in einem Karton. Trotzdem können Sie das messen.
Da ist nämlich auch ganz heimlich eine Waage unten drunter und auch die Kameras ausgerichtet.
Fantastisch, okay. So, jetzt können wir eigentlich im Prinzip schon zur Kasse gehen. Einen gesünderen Einkauf mache ich heute nicht, da geht es glaube ich hier lang nach Ihnen oder auch nach mir, alles gut. So, und diese ID, das ist jetzt das große Datenschutzding der Deutschen immer, ne? Diese ID, die mir zugeordnet ist. Merken Sie sich denn, was ich so über die Woche einkaufe?
Nee, können wir gar nicht, weil diese ID jemals zu dem Einkauf vergeben wird. Das heißt also, nach diesem Einkauf wissen wir nicht mehr diese ID.
Okay, meine Daten sind hier...
Besondere, und das ist, glaube ich, auch nochmal das Wichtige daran, dass das das System unseres Dienstleisters ist und wir gar nicht den Zugang zu diesen Daten haben.
Und jetzt sind wir hier im Kassenbereich. Da gibt es ja jetzt hier in diesem Laden mehrere Möglichkeiten. Ne? Was wäre jetzt meine Option, wenn ich bezahlen will?
Also Sie stehen hier als Kunde, können sich natürlich, und das ist der große Vorteil innerhalb unseres Kassen- oder unserer Checkout-Area, so können wir es nennen. Sie haben die Möglichkeit, einmal ganz konventionell an der Kasse zu stehen. Dann haben Sie auch mit den Kameras und auch eben das, was wir erklärt haben, nicht mehr viel zu tun. Sie haben die Möglichkeit, auch noch normal zu scannen hinten an einer Kasse. Und dann haben Sie aber auch die Möglichkeit, an unseren Scanless-SCO-Kassen das nutzen zu können. Dann wird Ihnen der Bon angezeigt. Sie können dort mit allem bezahlen, EC-Karte, Kreditkarten, was Sie eben, womit Sie bezahlen möchten, auch natürlich mit Ihrer Apple Watch, wenn Sie das schon zumindest nutzen. Oder, und das ist eigentlich das, wo wir glauben oder wo wir sehen, dass das für viele Kunden auch spannend ist, ist die App. Dann haben Sie die Pick-and-Go-App runtergeladen, Ihre Zahlungsdaten hinterlegt. Sie können damit Kreditkarte, PayPal, eigentlich alles fertig machen, hinterlegen und Ihre Rechnungsadresse dort abgeben und haben dann einen QR-Code, mit dem Sie sich ausscannen, gehen raus und Sie bekommen innerhalb von circa 5 bis 10 Minuten Ihren Kassenzettel, während Sie vielleicht dann in die U-Bahn steigen, hier direkt am Wehrhahn oder eben auch nach Hause laufen oder auch im Auto sitzen.
Also in anderen Worten, es wird gar nicht mehr gescannt, ich stelle mich hier nicht mehr hin und scanne, es ist praktisch schon gescannt worden. Das System weiß schon, was ich alles in meinem Korb oder in meiner Tasche habe. Ich habe das tatsächlich neulich mal hier ausprobiert und bin aber an eine dieser Self-Checkout-Kassen gegangen. Und ich wusste das nicht, ich war relativ überrascht. Ich habe meine Tasche dahingestellt und das Ding sagte, so, ich weiß schon, was du eingekauft hast. Da war sozusagen die Liste. Du kannst das gerne überprüfen oder du kannst jetzt bezahlen. Das habe ich dann auch gemacht. Ich habe dem System vertraut. Aber, wie Sie gerade erklärt haben, die Alternative ist, ich stelle mich überhaupt nicht mehr hin, sondern ich wandere direkt raus, halt einmal meinen QR-Code da vor die Nase dieses Bildschirms sozusagen und im Hintergrund läuft der Zahlungsvorgang ab.
Genau, so ist es.
Ich vermute, da Rewe das an mehreren Standorten testet, dass Sie glauben, dass das die Zukunft des Einkaufens ist oder jedenfalls ein Aspekt.
Also, wir haben genau diesen Test gestartet, um ihn auch unter verschiedenen Herausforderungen und Standortmöglichkeiten natürlich auch zu vertesten. Das heißt aber auch, weil wir natürlich mit unseren Standorten unterschiedliche Kunden auch bedienen, auch unterschiedliches Kundenklientel haben, dass wir einfach herausfinden wollen, wo passt das, für wen passt das und ist das eine Möglichkeit. Das bedeutet, dass wir das natürlich an mehreren Standorten unter verschiedenen Gegebenheiten vertesten wollen und eben auch das Potenzial erkennen wollen.
Ich habe hier letztens, als ich hier war, mal ein bisschen rumgelungert, weil ich gewartet habe auf die E-Mail, die mich freischaltet für das System tatsächlich. Und ich habe dabei beobachtet, dass doch noch relativ viele Leute an die klassische Kasse gehen. Auch ein paar Leute gehen an das Self-Checkout-System. Nicht so furchtbar viele Leute habe ich gesehen, die einen QR-Code auf ihrem Handy gescannt haben. Stimmt das in etwa überein mit dem, was Sie auch beobachtet haben, die Nutzungssituation hier im Markt? Wie wird das angenommen, ist eigentlich meine Frage, dass gerade dieses System, dass man nicht mehr irgendwas scannt, sondern einfach rauswandert und QR-Code scannt?
Also grundsätzlich wird das sehr, sehr gut angenommen und auch über alle Märkte hinweg haben wir wirklich Kunden, die das regelmäßig nutzen, die große Fans davon sind. Und ich glaube, das Wichtige ist einfach für unterschiedliche Einkaufsanlässe und die kennt man ja selber von sich. Man hat mal einen größeren Warenkorb, mal will man wirklich schnell raus, weil man Stress hat. Und mal hat man ja auch Lust auf einen Plausch an der Kasse. Das passiert ja auch mit der Kassiererin oder mit dem Kassierer. Und deswegen ist es für uns einfach so wichtig, das alles anzubieten. Und ich glaube, es kommt wirklich auf den Einkaufsanlass an. Deswegen, wir können sagen, wir sind sehr zufrieden damit. Die Kunden nehmen das auch wirklich gut an und wollen es auch nachher nutzen, möchten es gar nicht mehr anders tun. Und ich glaube, es kommt aber, wie gesagt, auf den Einkaufsanlass an und auch natürlich die Zeit, die man mitbringt in dem Falle.
Ich glaube auch, die Zeit ist ein total wichtiger Faktor und dieses Gefühl, man ist nicht abhängig von der Frage, wie viel ist gerade los, wie langsam oder schnell ist die Kassiererin. Man kennt das ja, man stellt sich ja immer an die längste und langsamste Kasse im Supermarkt gefühlt. Aber was hat das eigentlich für Vorteile für Rewe, das System?
Die Vorteile sind erstmal natürlich, dass wir dem Kunden seine Checkout-Variante anbieten können, die er sich vorstellt. Und ich glaube, dass zu jeder Zeit und eben genau diesen Stress zu nehmen, er steht jetzt in der falschen Schlange. Und ich glaube, das hat man ja selber auch immer wieder, dass man bemerkt, okay, jetzt stehe ich in der linken Schlange, nee, stehe ich lieber in der rechten. Komme aber doch nicht schneller vom Fleck. Und alles dieses, das, was Sie gerade gesagt haben, das löst ja Stress aus, irgendwo zu warten, nichts tun zu können. Und es gibt ja Studien dazu, die sagen, es sind bis zu 7 Minuten, die man an einer Kasse steht im Einzelhandel. Das ist ja Wahnsinn. Also, und das ist genau eigentlich auch das, was man ja nicht haben möchte oder zumindest dem Kunden anbieten möchte, dass er entscheiden kann, wann er das tut. Und das ist eigentlich das, was wir haben wollen. Und das sind auch die Vorteile für uns.
Und es befreit Sie natürlich ein bisschen von dem Druck, immer Personal zu allen Zeiten vorhalten zu müssen, oder? Also so viel Personal, denn Kasse bindet ja einfach Personal. Das könnt ihr andere Dinge tun in der Zeit.
Richtig. Und das ist auch das, wo wir natürlich gerade schauen. Unsere Mitarbeiter sind von der Anzahl genau die gleichen. Die haben aber hier in diesem Markt natürlich einfach extrem viel zu tun. Und das ist, hier kommt ja alles zusammen, was wir in der Rewe uns ausdenken und wird im Markt hier dem Kunden präsentiert. Und unsere Mitarbeiter vor Ort können sich natürlich dann viel, viel besser auf Warenpräsentation, Beratung, an der Servicetheke natürlich auch nochmal konzentrieren. Und da auch da das bestmögliche Einkaufserlebnis dem Kunden anbieten zu können.
Ich finde das eine total spannende Gegenbewegung auch zu einem anderen Trend, nämlich dem Lieferservice-Trend, der auch bei Rewe eine große Rolle spielt. Das würde jetzt für mich heißen, dass Sie glauben, dass der stationäre Handel, also die Tatsache, dass es noch Läden gibt, in die ich reingehe und selber auswähle, weiterhin eine Zukunft hat, dass nicht irgendwann alle Leute sich liefern lassen.
Also ich glaube, dass wahrscheinlich dass die Wahrheit in der Entscheidung des Kunden liegt. Und das heißt sowohl, dass wir stationären Einzelhandel haben, wo Leute wirklich in den Markt gehen und einkaufen. Es kommt wieder auf den Einkaufsanlass an. Gleichzeitig aber auch zu unterschiedlichen Dingen eben auch einen Lieferservice bestellen. Wenn ich alleine mich gucke, ich bezahle ab und zu eben oder bestelle über den Lieferservice, lasse mir Dinge nach Hause liefern. Es kommt aber wirklich drauf an. Habe ich eine stressige Woche? Schaffe ich das irgendwie mit meiner Familie und irgendwie alles das, was ich dann zu Hause haben will? Da hilft mir natürlich der Lieferservice extrem. Ich gehe aber auch genauso gerne in den Supermarkt und erfreue mich, das haptische Erlebnis direkt vor Ort zu haben. Und ich glaube, so unterschiedlich, wie ich gerade mein eigenes Einkaufsverhalten beschreibe, ich glaube, so unterschiedlich ist es auch für uns und dementsprechend wollen wir dem Kunden das Bestmögliche anbieten, was er gerade braucht.
Das heißt, unterm Strich setzen Sie im Endeffekt darauf, dass Sie in Zukunft allen Menschen das anbieten, was sie gerade in der spezifischen Situation haben wollen und viel stärker dann auch auf individuelle Bedürfnisse eingehen können?
Das wäre schön, wenn wir das schaffen, natürlich. Aber klar, und das muss natürlich in dem Rahmen, in dem wir es leisten können, auch passieren. Deswegen testen wir die Dinge gerade auch und da auf der unterschiedlichsten Art und Weise, sei es Abholservice in den Märkten, sei es aber auch Abholboxen anzubieten, sei es den Lieferservice oder auch eben solche Services hier bei Pick and Go, die wir dann im Markt wirklich anbieten. Und ich glaube, das sind so Dinge rauszufinden, was möchte der Kunde wirklich, also was sind die wichtigen Dinge für ihn und ist das was er braucht. Das ist genau der Punkt.
Geben Sie uns noch ganz kurz zum Schluss so einen kleinen Ausblick. Wie viele Standorte machen das bisher schon und was glauben Sie, wo geht die Reise hin?
Also, wir haben jetzt gerade hier insgesamt dann den vierten Standort offen. Wir haben ja gestartet 2021 mit einem ganz kleinen Technologiemarkt, sind dann über die großen Rewe-Märkte, die wir dann anbieten konnten, auch gegangen, werden jetzt noch eben zwei weitere Märkte in Hamburg eröffnen. Und müssen dann genau schauen, wie läuft das, wie können wir das den Kunden anbieten und vor allen Dingen die unterschiedlichen Einkaufssituationen. Und ich glaube, das ist das Wichtige, was wir gerade tun müssen, um eben auch das vollumfänglich zu vertesten.
Kann man eigentlich in so einem Laden noch klauen?
Also, wir können zumindest über unser System nicht sagen, dass wir irgendwie eklatant andere Zahlen haben, was die Diebstahlquoten angeht. Also deswegen, ich glaube, wer klauen möchte,
findet leider einen Weg.
Findet wahrscheinlich immer den Weg. Wir können aber nicht sagen, dass wir unterschiedlich oder andere Zahlen dafür haben.
Okay, vielen herzlichen Dank und ich bin gespannt, wie es weitergeht.
Danke Ihnen, vielen Dank.
Tja, früher ging man einmal in der Woche auf den Markt und den Rest der Zeit in inhabergeführte Fachgeschäfte. Hochspezialisiert und mit toller Beratung, aber eben auch nicht mit besonders breitem Sortiment. Wer das suchte, ging in ein Kaufhaus. Da gab es gefühlt alles. Dann kamen Super- und Megamärkte, Ketten und 1-Euro-Shops. Unsere Innenstädte wurden langsam immer gleicher. Irgendwann fingen wir dann an, übers Internet einzukaufen. Vom Sofa aus. Die ganze Welt war unser Kaufhaus und an jeder Straßenecke parkte ein Lieferfahrzeug. Und was ist heute? Heute lassen wir liefern oder bestellen zum Abholen vor und weinen dem inhabergeführten Fachgeschäft ein bisschen hinterher. Wo geht die Reise hin? Warum agieren Kunden, wie sie es tun? Und wie verändert sich Kundenverhalten mit der Zeit? Das untersucht das Marktforschungsinstitut Factworks mit Hauptsitz auf dem Berliner EUREF Campus. Eine der Geschäftsführerinnen ist Nadja Böhme. Willkommen im Zukunftsorte-Podcast.
Herzlichen Dank, ich freue mich, hallo.
Schön, dass Sie da sind. Spannendes Thema, was wir heute haben. Und ich glaube, die erste Frage ist natürlich, wann waren Sie das selber das letzte Mal shoppen?
Ui, das war tatsächlich letztes Wochenende. Ich brauchte noch mal Schuhe für die Jungs. Und da, ne, hatte man dann auch wieder die Wahl, gucke ich jetzt online schnell bei den großen Marktplätzen oder zum Anprobieren doch nochmal ins Geschäft vor Ort, damit es dann nicht drückt, der Schuh nicht drückt. Und wir waren dann tatsächlich schnell mal am Kudamm und sind auch fündig geworden.
Ja, Kinderschuhe sind, glaube ich, vielleicht so, man sagt das ja, man hat das ja schon oft gesagt, die letzte Bastion, aber vielleicht, ne, des physischen Einzelhandels, wo es nur ganz schwer online einzukaufen geht. Eigene Schuhe kann man ja prima online kaufen, hat Zalando bewiesen, aber bei Kinderschuhen ist schwierig, oder?
Ja, habe ich. Also wenn man dann so ein bisschen weiß, was funktioniert oder so ganz leichte Sneaker, ne, wo es dann nicht so ums Drücken geht, habe ich auch schon gemacht.
Hausschuhe,
Also auch da fällt vielleicht auch die Bastion.
Das stimmt, ja, das stimmt. Aber gerade wenn die kleiner sind, finde ich, gibt es da riesige Unterschiede und da lasse ich mich gerne beraten an der Stelle. Und ich meine, dass der andere Punkt ist, Kinderschuhe können ja unglaublich teuer sein. Man staunt, dass so ein winzig kleiner Schuh genauso viel kostet wie ein richtig schöner erwachsener Schuh. Insofern, ist vielleicht auch was, wo man ein bisschen Mühe investieren sollte, auch wenn sie dann nachher nur 3 Monate halten. Aber das ist der große Trend, oder? Dass ganz, ganz viele Sachen, von denen früher gesagt wurde, das kannst du doch unmöglich online shoppen, kann man jetzt natürlich doch online shoppen. Sogar Matratzen kann man ohne Probleme online kaufen.
Absolut. Und wir haben ja mit unserer Forschung viel zu tun, auch nochmal mit anderen Käufergruppen, nicht nur in Deutschland, sondern auch über einen großen Teich oder auch in Asien. Und gerade bei Asien sieht man, dass es große Trends gibt in Kategorien, die traditionell eher Offline-Kategorien sind, wie Kosmetik, dass da viele Konsumenten auch schon switchen auf den Online-Kauf. Da gibt es findige Anbieter, auch neulich selber gesehen, die zum Beispiel den perfekten Make-up-Ton auf den Hautton abgestimmt versprechen, ohne dass man je das Geschäft betreten hat, indem sie über Social Media eine kurze Umfrage machen und Fragen, Bilder zeigen, was entspricht dir denn am ehesten. Also kurze Umfrage und dann kommt der perfekt gemixte Make-up-Ton nach Hause geliefert.
Warum funktioniert das? Warum wollen Kunden das?
Ich glaube, großer Trend, und das sieht man auch in Marktsegmentierungsstudien, die wir auch selber durchführen mit Käufergruppen, ist das Thema Bequemlichkeit und Einfachheit, Schnelligkeit. Das sind natürlich starke Argumente, wo wir uns alle natürlich auch ertappt fühlen. Und es wird immer schnelliger, das Leben, wenn es dann eben jemanden gibt, der einem das einfacher macht und man hat am nächsten Tag ohne viel Aufwand das Päckchen vor der Tür, ist das natürlich was vorher nicht so ging und dann schon auch Spaß macht und bequem ist.
Ja, wenn man es ganz polemisch ausdrücken wollte, könnte man sagen, es bedient so ein bisschen die niedersten Instinkte. Ich habe jetzt neulich auch Kopfhörer gekauft bei einem großen Online-Versandhandel und hatte die Option, entweder es irgendwann in ein paar Tagen zu bekommen, morgen oder am gleichen Tag bis 19 Uhr. Und ich habe da gesessen und gedacht, was machst du jetzt? Erstens, dein inneres kleines Kind will das Geschenk sofort auspacken. Natürlich will ich es am gleichen Tag haben. Ich will es eigentlich am liebsten jetzt sofort haben. Also wenn es eines schönen Tages die Drohne direkt 10 Minuten später bei mir auf der Fensterbank landet mit meinem Päckchen, dann bin ich die Erste, die drauf reinfällt und das macht. Zweitens, ich denke natürlich dann doch darüber nach, was bedeutet das eigentlich für die Logistik? Was bedeutet das für die Arbeitsbedingungen der Menschen, die sich abhetzen müssen, um schnellste Lieferungen zu garantieren? Was bedeutet das auch für die Umwelt? Also wie viele Wege entstehen zusätzlich? Auch das wird ja transparent gemacht. Wenn du nicht Same-Day-Delivery bestellst, dann haben wir die Möglichkeit, das etwas umweltschonender zu machen und ressourcenschonender. Naja, und dann habe ich überlegt, was sind eigentlich jetzt die praktischen Aspekte? Ne? Ich bin morgen nicht so viel zu Hause wie heute. Da könnte ich es eher verpassen. Da muss ich noch einen Tag warten. Und dann habe ich tatsächlich mich übermannen lassen und Same-Day-Delivery bestellt. Auch ein bisschen, weil ich wissen wollte, ob das tatsächlich klappt. Weil für mich ist das immer noch so ein bisschen, sagen Sie mir, ob ich da spinne oder ob ich ein bisschen old-fashioned bin. Für mich ist das immer so, dass ich denke, das schafft ihr nie.
Ja, so ein bisschen Challenge accepted, ne? Herausforderung angenommen.
Schrecklich ist das eigentlich.
Genau. Ja. Aber das klappt, ist natürlich toll und klappt ja auch häufig. Ne?
Ja.
Aber Thema Nachhaltigkeit sehen wir auch, wenn wir gerade von Trends sprechen. Das sehen wir natürlich auch bei unseren Käufergruppen und bei Verbrauchern. Wir haben eine Marktsegmentierungsstudie auch im Bereich Mode und Lifestyle und auch Versand durchgeführt mit verschiedenen Käufergruppen im Markt, die identifiziert auf Basis von dann gemeinsamen Bedürfnissen, um das besser zu verstehen. Und auch hier die Frage aufgeworfen, wie sehr spielt Umweltschutz eine Rolle bei der Entscheidung? Und sind vor allen Dingen Käufer auch bereit, mehr zu bezahlen für zum Beispiel dann spätere Lieferungen oder wiederverwendbare Verpackungen oder CO2-Ausgleich beim Versand? Und Ergebnis der Studie damals war, das war allerdings kurz vor Corona, also seitdem hat sich die Welt natürlich auch so ein bisschen wieder verändert, dass es durchaus ein wichtiges Thema ist, dass die Leute auch darauf schauen, also über die Segmente hinweg. Das war überall sichtbar, aber dass das Verhalten dem nicht ganz hinterher kam. Das heißt, es gab so einen sogenannten Say-Do-Gap. Das Thema, man sagt, oder ne, man, was, wenn man gefragt wird, ja, ist total wichtig, aber dann, wenn es darum geht, möchte ich dafür auch mehr bezahlen oder wie ist denn mein tatsächliches Verhalten, dann hängt das einfach noch hinterher.
Kämpft da der Kopf gegen das Herz?
Anscheinend. Und was man aber auch sehen muss, es war noch mal ein größeres Thema auch in der Pandemie. Was wir jetzt sehen, ist, dass die Inflation und die Preisentwicklung da auch einfach einen Strich durch die Rechnung macht. Also ne, objektive Hürden machen es eben auch schwer. Das ist dann nicht nur die Entscheidung Kopf-Herz, es ist tatsächlich auch die äußeren Bedingungen. Das verschiebt einfach noch mal die Maßstäbe zwischen dem, was man eigentlich gerne hätte und was man auch machen würde, aber auch dem, was man sich leisten kann.
Hat denn die Pandemie was verändert in der Art, wie wir einkaufen? Also gerade wenn es jetzt auch um, viele sagen ja, seitdem shoppe ich eigentlich fast nur noch online.
Auf jeden Fall. Also die Pandemie war da natürlich ein großer Beschleuniger des Trends hin zu Online-Geschäft. Was wir gesehen haben, und das gilt nicht nur für große Ketten, sondern auch für die kleinen lokalen Geschäfte im Kiez. Und das war schon vor der Pandemie so. Wir haben eine Studie 2018 durchgeführt, um auch zu verstehen, wie wird lokal eingekauft und wie ist da auch die Vernetzung schon zu Online-Präsenz von Händlern. Und was sich da schon gezeigt hat, und das war wie gesagt schon vor der Pandemie, ist, dass 2/3 aller Verbraucher sich online über die lokalen Angebote der lokalen Händler schon informiert haben, sei es über Social-Media-Auftritt der Geschäfte im Kiez oder sei es durch den Web-Auftritt. Ne? Also auch da schon ein großer Trend hin zu dieser Verzahnung zwischen Online und Offline.
Aber das scheint ja dann doch so zu sein, dass über, wenn man jetzt die vergangenen Jahre betrachtet, der Trend ist zu immer mehr Services im Shopping, die uns die Bequemlichkeit ermöglichen. Es geht immer schneller, es gibt immer mehr, die Preise werden teilweise niedriger, es gibt immer mehr Angebote, wo man unbegrenzt zurückschicken kann und so weiter. Und der Trend scheint auch zu sein, dass sich die Kunden immer wieder darauf einlassen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es da irgendwie eine große Gegenbewegung gibt oder irgendwas, dass die Leute sagen, Moment, das reicht jetzt auch, oder? Wie nehmen Sie das wahr? Wird das immer so weitergehen?
Also es gibt schon unterschiedliche Käufergruppen, das sehen wir in unseren Studien sehr, sehr deutlich. Es gibt eben auch die sich bewusst für den lokalen Kiez entscheiden als Reaktion auch, ne, kein Verpackungsmüll und das, was die Großen da machen aus USA, das macht keinen Sinn. Und da gibt's schon sehr auch wachsende Käufergruppen, die da ein sehr gutes Bewusstsein haben. Und es gibt auch, das ist so ein bisschen vermischt mit dem Trend, den wir auch sehen von Gesundheit, Langlebigkeit, dem eigenen Körper eigentlich was Gutes tun und darauf achten, dass man da einen guten Weg nach vorne macht. Und das betrifft eben, was trage ich auf der Haut? Also es hört bei Kleidung nicht auf. Das ist natürlich aber auch ganz viel, was nehme ich zu mir? Das ganze Thema Nahrungsergänzungsmittel oder eben auch, was trage ich auf der Haut im Sinne von Kosmetik? Dass das was ist, was dieses Thema Nachhaltigkeit, aber auch Gesundheitsbewusstsein, Langlebigkeit, was einfach ein größeres Segment wird. Und da könnte schon auch nochmal ein Gegentrend immer größer werden.
Das heißt, die Produkte an sich, die Auswahl, da gibt es diese Bewegung und auch in der Art, wie wir shoppen. Aber wie groß ist der Anteil der Menschen, denen das wichtig ist, verhältnismäßig?
Ja, das ist ganz schwer zu sagen, weil wir natürlich da auch Unterschiede sehen in den Märkten. Wir sehen, dass es in den USA eine wachsende Gruppe ist. Wir sehen aber auch, dass es gerade in Europa eine noch stärker wachsende Gruppe ist. Hier hat man natürlich auch nochmal anderes Bewusstsein für Körper, für aber auch andere Bereiche wie Privatsphäre. Das ist auch ein ganz interessanter Aspekt, den wir immer wieder sehen. Wir sehen natürlich den Trend auch gerade im Handel zu immer mehr Personalisierung von Angeboten, weil man immer mehr weiß. Das ist so ein bisschen, was McKinsey zum Beispiel beschimpft als phygital, also eine Verschmelzung von Online und Offline. Und damit einhergehend immer mehr Wissen um eine Person und um den Käufer und damit eben auch in der Lage sein, die Angebote immer weiter zu personalisieren. Also zum Beispiel digitale Schaufensterpuppen, die Kleidung wechseln, je nachdem, wer davor steht. Oder individuell angepasste Raumdüfte beim Betreten des Geschäfts auf Basis der Informationen der KI. Ne, all das hört sich jetzt erstmal wie Science Fiction an, Stichwort Minority Report. Und wir sehen eben auch den Trend, dass wenn es in diese extreme Personalisierung geht, dass das im Moment gerade hierzulande eher als übergriffig empfunden wird, dass es als zu großer Eingriff in die Privatsphäre empfunden wird. Denn vieles wäre heute bereits möglich. Wird aber einfach noch nicht gemacht, weil es nicht gut ankommt. Und man hat hier einfach nochmal, man muss gucken, regional gibt es große Unterschiede und Datenschutzbewusstsein ist hierzulande zum Beispiel größer als in den USA.
Ja, Ja, ich meine, total spannend, denn es gibt bestimmt Leute, die würden eine Filiale, bei der sie wissen, da sind Kameras und Sensoren am Eingang, die erfassen, wie alt bin ich gekleidet, etc. Wie gucke ich gerade? Bin ich gerade gut gelaunt oder schlecht gelaunt vielleicht? Ich weiß nicht, ich fantasiere. Die würden so ein Geschäft möglicherweise nicht betreten wollen. Gleichzeitig, wahrscheinlich ist es ja so, dass wenn sowas funktioniert für die Einzelhändler, dass das dann irgendwann gar keine Wahl mehr ist, außer du gehst natürlich wirklich im Kiez zu einer kleinen Boutique, die sowas vielleicht nicht nötig hat, weil da jemand hinter der Theke steht, der genau das mit menschlicher Intelligenz löst, der dir auch ansehen kann, wie geht's dir eigentlich, und das muss die KI nicht machen. Aber das heißt, ich gehe in so ein Geschäft und der Laden, im Prinzip physisch, der Laden weiß schon darüber, kann schon vermuten oder kann ein educated guess machen, welche Kaufentscheidung ich wahrscheinlich treffen werde und was er mir dementsprechend anbieten sollte, um erfolgreich zu sein.
Genau, also vieles ist davon heute schon möglich. Man könnte schon sagen, Sie kommen in ein Geschäft und werden beim Namen begrüßt. Das wäre heute schon möglich.
In manchen Läden ist das ja so, wenn ich den meinen Laden vorher verraten habe. Aber ja, genau. Das wäre natürlich spooky, ne? Ich gehe zu einer großen Kette und die wissen, wer ich bin. Andererseits, man sieht ja schon an solchen Projekten wie zum Beispiel Bonuskarten, wo man Punkte sammeln kann, dass die Leute das durchaus mitmachen, wenn sie das Gefühl haben, der Benefit ist da. Was ist denn der Benefit für den Kunden oder die Kundin, wenn das Geschäft oder das Unternehmen mehr über mich weiß?
Also wir sehen natürlich schon, dass es funktioniert, zu personalisieren in der Werbung. Es ist auch nicht so, dass es alle negativ empfinden, sondern wenn man so ein bisschen an die eigene Zeit zurückdenkt, man ist auch manchmal auch dankbar für gute Ratschläge und Hinweise. Also ich kann mich erinnern an meine Schwangerschaft oder auch in der Zeit danach. Da hat man gerne auch gestöbert oder hat auch gerne Empfehlungen bekommen, aktiv von Sachen, die man vielleicht auch brauchen könnte in der Lebenslage. Es ist nicht so, dass es immer auch von Lebensphase oder von der Wahrnehmung her, was ist, was per se negativ ist. Und natürlich führt Personalisierung dazu, dass man auch wieder da Zeit sparen kann, dass man das Gefühl hat, oh, ich werde aber auch verstanden. Und das ist auch so ein bisschen die Frage, wenn wir denken, wo führt denn auch der stationäre Einzelhandel in Zukunft? Ist das ein Ort für eine Transaktion oder ist das nicht eher ein Ort für ein Erlebnis? Wenn man da gerne sein möchte, wenn man einen Grund hat fürs Kommen. Hm. Und das kann sein, wenn es eben eine Erlebnisstätte ist mit Aufenthaltscharakter, wenn man das Gefühl hat, man ist an einem besonderen Ort, einem Ort, der mich versteht, der gut zu mir passt. Da kommt dann wieder das Thema Personalisierung dazu, wo man vielleicht auch so ein bisschen dem Alltag entfliehen kann, wo Wünsche wahr werden. Kurz gesagt, wer so ein bisschen das Wow-Gefühl hervorrufen kann im Offline-Handel, dem gehört die Zukunft.
Also das heißt mit anderen Worten, ja, der stationäre Einzelhandel hat eine Zukunft. Auch das ist ja ehrlich gesagt was manchmal bezweifelt wird.
Auf jeden Fall. Aber es muss eben dieses, und da kommen wir zurück zu dem Phygital, also zu der Verschmelzung von physisch und digital. Man muss den Kunden dort abholen, das sehen wir ganz deutlich in unseren Studien, wo er eben auch abgeholt werden möchte. Wenn er online bestellen möchte und vorher aber gerne offline in den Showroom möchte, um sich da die Sachen doch nochmal anzugucken, Haptik, Optik. Das heißt aber nicht, dass er es dort mitnimmt und kauft, sondern dann eben wieder zu Hause an seinen Wunschort geliefert bekommt. Stichwort Omnichannel, was heute schon Realität ist. Da muss man gucken, wo möchte der Kunde, denn er entscheidet letztendlich, wo, wann und wie er kauft. Und das mit einer Verzahnung von digital und online und offline wird die Zukunft sein.
Sie haben es gesagt, das gibt es schon und das sind ja auch alles Sachen, die wissen wir schon seit ein paar Jahren teilweise. Wie kommt das eigentlich, dass sich da so verhältnismäßig langsam der Einzelhandel doch an manchen Stellen bewegt? Denn man muss ja sagen, das ist zwar schon es gibt es schon und an vielen Stellen ist es Realität, aber ganz viele Läden machen das ja immer noch nicht mit. Ist das eine Frage von Investitionen, die man nicht leisten möchte?
Auf jeden Fall. Es ist eine Frage von Investitionen. Das muss man sich leisten können oder eben auch den Transformationswille haben und die Innovationskraft. Wir sehen, dass es findige Anbieter vormachen, die eben dann Vorreiter sind, neue Technologien schneller adaptieren, dort auch Wandel vollziehen. Aber natürlich ist es so, dass gerade auch der stationäre Einzelhandel gelitten hat durch die Pandemie und dass wir da natürlich große Einschnitte auch haben. Also es ist ein mutiger Schritt. Ich denke, es ist ein notwendiger Schritt, sich da an der Stelle neu zu erfinden und zu gucken, wie kann man einen Grund schaffen, dass die Leute eben auch offline ins Geschäft kommen. Ein Grund zum Kommen, sei es durch auch nochmal sonst exklusive Angebote, die es eben dann nur vor Ort gibt und nicht im Online-Shop des Händlers. Also, oder eben, was wir vorher besprochen haben, eine Begegnungsstätte schaffen, Aufenthaltscharakter, sei es durch Entertainment, sei es durch Sportevents, sei es durch neue Technologien, wo man was mit Mixed Reality machen kann. Es gibt vier Möglichkeiten, kreativ und aktiv zu werden, aber es ist natürlich auch eine Frage der Innovationskraft.
Ich denke gerade an die USA, wo ich finde, wenn man shoppen geht, hat man oft tatsächlich schon auch in ganz normalen Supermärkten so ein bisschen so einen Eventcharakter, weil man eben an vielen Stellen was probieren kann. Oder wenn man in eine Kosmetikabteilung geht, direkt erstmal eine Creme verpasst bekommt, wenn man mag. Ne? Ein schönes Erlebnis, dass einem jemand so sanft das Gesicht massiert, habe ich mal in den USA erlebt. Und ich war ganz baff, weil ich gedacht habe, wow, wenn es das in deutschen Kaufhäusern einfach so gäbe, ohne dass man irgendwie ums Pröbchen betteln muss, sondern einfach jemand kommt auf dich zu und sagt, hey, möchtest du vielleicht dein Gesicht ein bisschen verschönert bekommen? Und ich habe gesagt, ja, aber ich will gar nichts kaufen. Und die Frau hat gesagt, ja, ist kein Problem, wir machen das einfach. Und ich gedacht, Wahnsinn, das ist so, hat so ein Gefühl von, die sind so großzügig zu mir, da möchte ich natürlich was zurückgeben, ausgelöst. Das ist aber auch wirklich, finde ich, dann so eine Haltungsfrage, ne? Also von Seiten des Einzelhändlers.
Absolut. Und Kundenzentrierung ist natürlich was auch nicht neu ist, dass man da guckt, wie holt man den Kunden eben ab. Denn wie gesagt, der Kunde entscheidet am Ende. Und da sehen wir, dass diese Verschmelzung einfach immer mehr auch erwartet wird. Das trifft zunehmend mehr auf Unverständnis, warum es diese klassische Trennung auch gibt zwischen der Online-Welt und der Offline-Welt. Und da gibt es auch viele Möglichkeiten, wo Händler einfach auch aktiv werden können.
Ja, also der Kunde ist König und da bleibt es auch in Zukunft. Aber sonst wird sich viel verändern. Herzlichen Dank, Nadja Böhme. In der nächsten Episode nehme ich euch mit aufs Feld. Wie verändert sich unsere Landschaft durch die Energiewende? Das schauen wir uns vor Ort an. Nicht verpassen. Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Aber ich wage es trotzdem. Wenn ihr diesen Podcast in eurem Netzwerk weiterempfehlt, werden wir uns sehr freuen. Egal ob online oder im echten Leben. Danke.